das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit einer Lockerung der Schuldenbremse und einer Krisenabgabe für Superreiche will die SPD die Wirtschaft voranbringen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Entsprechende Pläne wurden heute beim Auftakt des dreitägigen Parteitags in Berlin beschlossen. Zuvor hatten die Delegierten die beiden Parteivorsitzenden Esken und Klingbeil mit großer Mehrheit wiedergewählt, trotz zuletzt sinkender Umfragewerte für die SPD.
Der eine stabil, die andere verbessert. Auch wenn der Zeitplan in der Debatte völlig aus dem Ruder läuft, am Ende gibt es das erwartete Ergebnis. Die alten Parteichefs sind auch die neuen. In ihrer Bewerbungsrede kritisiert Saskia Esken die Union. Die CDU von Friedrich Merz sei die populistischste Opposition aller Zeiten.
Kein Verantwortungsbewusstsein, keine Liebe zum Land. Da ist nur noch politischer Vandalismus.
Lars Klingbeil geht in seiner Rede auf die Schuldenbremse ein. Diese müsse reformiert werden.
Unser Land ist ein wirtschaftlicher Riese, aber wir legen uns Fesseln an, weil wir abbremsen bei Zukunftsinvestitionen, Investitionen in Wohlstand, in Wachstum, in die Jobs der Zukunft, liebe Genossinnen und Genossen. Deswegen ist klar, und dieses Signal wird vom Parteitag ausgehen, die Schuldenbremse ist ein Wohlstandsrisiko geworden und deswegen müssen wir sie verändern.
Der Parteivorstand will die Schuldenbremse überarbeiten. Die Jusos würden sie am liebsten ganz abschaffen. Am Ende gibt es eine gemeinsame Formulierung. Man lehne starre Begrenzungen der Kreditaufnahme ab. Teil dieses Kompromisses ist auch die Forderung nach einer Vermögensabgabe für die reichsten Deutschen.
Was wir aber jetzt brauchen, ist ein Finanzzufluss zum Bund, um die aktuelle Krisensituation zu beherrschen. Und dafür bietet sich nur ein einziges Instrument in unserem Grundgesetz an. Und das ist die einmalige Vermögensabgabe. Und ich finde, es ist angebracht und notwendig, die heute auch noch mit in diesen Antrag zu stimmen.
Nach der inhaltlichen Debatte wird weiter gewählt. Auch Generalsekretär Kühnert wird mit über 92% im Amt bestätigt. Für den Kanzler gibt es heute warmen Applaus. Doch morgen könnte es für Olaf Scholz wesentlich ungemütlicher werden. Am Vormittag will er eine längere Rede halten. Danach ist eine Aussprache geplant. In der Partei geht man davon aus, dass viele Delegierte den Kanzler dabei kritisieren werden.
Der Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL hat den Bahnverkehr in Deutschland weitgehend lahmgelegt. Rund 80% der Fernzüge sind seit gestern Abend ausgefallen. Auch auf Regional- und S-Bahnen haben Reisende und Pendler häufig vergeblich gewartet. Gestreikt wird noch bis 22 Uhr, die Auswirkungen werden aber wohl auch noch danach zu spüren sein. Die GDL will im Tarifstreit mit der Bahn vor allem die 35-Stunden-Woche im Schichtdienst durchsetzen.
Lokführer, das hat Philipp Grams von der Pike auf gelernt. 2008 beginnt er seine Ausbildung, fährt heute im Fernverkehr bis ins Ausland. Sein Gehalt 3.300 Euro brutto plus Zulagen. Der 35-Jährige liebt seinen Beruf, der ihm durch Schichtarbeit aber privat viel abverlangt, wie er sagt. Seit 6 Uhr heute Morgen ist er am Kölner Hauptbahnhof auf Streikposten. Wie die meisten seiner Kollegen will Grams vor allem bessere Arbeitsbedingungen.
2 Tage am Stück frei zu haben, das kennen wir hier nicht. Also wir haben teilweise 6 Tage arbeiten, 1 Tag frei, wieder 6 Tage. Einfach diese 48 Stunden Ruhe, dass der Körper einfach mal zur Ruhe kommt, dass man sich ausruhen kann. An einem freien Tag kriegt man nicht mal den Haushalt hin.
Zwar fordert die Gewerkschaft auch bei dieser Tarifrunde mehr Geld, doch wichtiger ist allen hier das Thema Arbeitszeit. Die 35-Stunden-Woche als Ziel. Unter den Streikenden auch Corinna Schön, die im Bordrestaurant arbeitet. Sie und ihre Kollegen berichten alle von 12-Stunden-Schichten und zu wenig Ruhephasen.
Man hat ja nicht immer den gleichen Dienst. Man fängt ja mal um 4 an, mal um 10. Der Körper kommt nicht zur Ruhe.
Zur Ruhe gekommen ist dagegen der Bahnverkehr heute. Auf den Gleisen fährt wegen des Streiks kaum ein Zug. Die meisten Passagiere haben sich offenbar darauf eingestellt.
Ich kann es verstehen auf jeden Fall, aber für die Pendler ist es halt jetzt im Moment sehr schlecht, ja.
Wenn man das sich mal vorstellt, dass Millionen Menschen heute Probleme kriegen und ich finde das also nicht in Ordnung.
Philipp Grams und seine Kolleginnen und Kollegen streiken heute bis 22 Uhr. Über die Weihnachtstage soll es aber keinen Streik geben, das hat die Gewerkschaft bereits angekündigt.
Der sächsische Verfassungsschutz hat den Landesverband der AfD als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Die Behörde hatte die Partei zuvor jahrelang beobachtet. Der Verfassungsschutz kommt in seinem Gutachten zu dem Schluss, dass sich zahlreiche inhaltliche Positionen der sächsischen AfD gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung richten. Nach Thüringen und Sachsen-Anhalt ist es der dritte AfD-Landesverband, der als rechtsextremistisch eingestuft wird.
Eine AfD-Demonstration in Erfurt Ende Oktober. Jörg Urban, Vorsitzender der sächsischen AfD, schimpft auf die Bundesregierung.
Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten. Dann richtet das Volk und dann gnade euch Gott.
Es sind Aussagen wie diese, mit der die sächsische AfD immer wieder die Aufmerksamkeit des sächsischen Verfassungsschutzes auf sich gezogen hat. Der stuft die sächsische AfD nach vierjähriger Beobachtung als gesichert rechtsextremistisch ein, mit so wörtlich unzweifelhaft verfassungsfeindlichen Zielen.
Was wir halt feststellen können, dass die Partei sich in diesen vier Jahren also eindeutig weiter nach rechts orientiert hat, und zwar nach rechts außen. Und das machen wir fest daran, dass vor allen Dingen die führenden Parteimitglieder sich in Bezug auf die Migrationsfrage also eindeutig fremdenfeindlich, ausländerfeindlich äußern.
Die sächsische AfD äußert sich nur schriftlich, sieht, Zitat, wahltaktische Motive hinter der Entscheidung. Die Hochstufung war absehbar, weil die AfD derzeit stärkste Kraft in den neuen Bundesländern ist. Trotzdem entbehrt die Hochstufung jeder sachlichen Grundlage. Der Verfassungsschutz ist schon längst zum Regierungsschutz mutiert. Mit dem Status gesichert rechtsextremistisch ist es nun rechtlich einfacher, die komplette Bandbreite nachrichtendienstlicher Mittel einzusetzen, wie etwa die Telefonüberwachung. Doch die politische Wirksamkeit der Einstufung ist begrenzt.
Die Äußerungen aus der AfD sind ja auch jetzt nicht neu. Also insofern ist jetzt nicht zu erwarten, dass sich hier groß noch etwas verändern wird im Wählerzuspruch.
In Sachsen wird im nächsten Jahr gewählt. Die Partei kann auch nach der Einstufung als gesichert rechtsextremistisch antreten. Derzeit ist die AfD in Umfragen stärkste Kraft mit gut 30%.
Die Europäische Union hat sich auf neue Energievorgaben für Gebäude geeinigt. EU-Parlament und Mitgliedstaaten verständigten sich zum Klimaschutz auf strengere Anforderungen an die Energieeffizienz für private und öffentliche Gebäude. Eine umfassende Sanierungspflicht für Hausbesitzer wie ursprünglich geplant kommt demnach aber nicht. Vertreter der Wohnungswirtschaft lobten den Kompromiss. Umweltschützern sind die Ergebnisse dagegen nicht schlagkräftig genug.
Was hier blau und violett leuchtet, ist Kälte. Alte, schlecht isolierte Fenster, die Kälte kommt rein, die Heizwärme geht raus. Der Klassiker. Die EU will den Energieverbrauch von Gebäuden nun deutlich senken. Das große Ziel, bis 2050 sollen alle Gebäude klimaneutral sein. Neubauten schon ab 2030. Der Energieverbrauch von bestehenden Wohnhäusern soll schrittweise gesenkt werden. Allerdings nicht durch eine verpflichtende Sanierung.
Es gibt keine Zwangssanierung für das Fachwerkhaus im Sauerland. Stattdessen haben die Mitgliedstaaten jetzt die Möglichkeit, etwa über Wärmeplanung grüne Ortsteilkonzepte umzusetzen mit entsprechenden Versorgung dann auch vor Ort. Das alles wird unterm Strich dann kostengünstiger sein und vor allem, es greift nicht in die Kompetenzen der Menschen zu Hause ein.
Mehrere Umweltverbände halten die neue Regelung für zu lasch und fordern strengere Vorgaben für alte, ineffiziente Gebäude. Die Entscheidung, wie der Verbrauch dieser bestehenden Wohnhäuser gesenkt wird, überlässt die EU nun den Mitgliedstaaten. Auf ARD-Anfrage bestätigt die Bundesregierung, dass es in Deutschland keine Zwangssanierungen für Wohnhäuser geben soll.
Der Sanierungszwang hätte bedeutet, dass Investitionen zur falschen Zeit in falsche Gebäude hätten vorgenommen werden müssen und dass viele, gerade ältere Menschen, finanziell überfordert gewesen wären.
Entwarnung also für die Eigenheimbesitzer. Allerdings rechnen Fachleute damit, dass das Heizen mit Gas und Öl durch die CO2-Bepreisung in den kommenden Jahren so teuer wird, dass viele Hausbesitzer die Sanierung wohl freiwillig in Angriff nehmen.
Russlands Präsident Putin kandidiert für eine weitere 6-jährige Amtszeit. Das kündigte er heute bei einer Veranstaltung zu Ehren von Veteranen des Ukraine-Kriegs an. Der Schritt war bereits erwartet worden. Der 71-Jährige hatte extra die Verfassung ändern lassen, um ein 5. Mal kandidieren zu können. Im kommenden März wird in Russland gewählt. Trotz des Angriffskrieges gegen die Ukraine gilt Putins Wiederwahl als sicher. Israel hat den Beschuss von Zielen im Gazastreifen fortgesetzt. Die Truppen seien weiterhin dabei, Tunnelschächte, Waffen und Infrastruktur von Hamas-Terroristen zu zerstören, so ein Militärsprecher. In Khan Yunis im südlichen Gazastreifen sollen durch die Angriffe 3 Zivilisten getötet und mehrere verletzt worden sein, meldet die der Hamas unterstehende Gesundheitsbehörde. Israel kündigte unterdessen an, in Kürze einen 2. Grenzübergang für Lastwagen mit Hilfsgütern für den Gazastreifen zu öffnen. Noch ist sie Baustelle, doch in genau einem Jahr soll die Kathedrale Notre-Dame in Paris wiedereröffnet werden. 2019 hatte ein Feuer in dem berühmten Gotteshaus gewütet und schwere Schäden verursacht. Präsident Macron versprach nach dem Brand einen schnellen Wiederaufbau. Heute würdigte er die Fortschritte bei den Arbeiten.
Heute legt der Präsident selbst Hand an. Auf dem Gerüst in fast 100 Meter Höhe hämmert Macron den Namen des im September verstorbenen Bauleiters in das Eichenholz des neuen Spitzturms. In genau einem Jahr soll die Kathedrale Notre-Dame wieder eröffnet werden. Wir halten den Zeitplan ein. Es ist ein wunderbares Bild der Hoffnung und das von einem Frankreich, das wieder aufbauen kann. Im April 2019 war Notre-Dame bei einem Brand stark beschädigt worden. Die Ursache ist bisher nicht geklärt. Der Spitzturm, der damals vom Feuer völlig zerstört wurde, jetzt ragt er wieder in die Höhe. Zwar noch eingerüstet, aber diese Woche wurde bereits das Kreuz per Kran nach oben gehievt. Für viele ein symbolischer Moment. Notre-Dame ist ein historisches Wahrzeichen, das unbedingt erhalten werden muss. Es ist super, dass sie renoviert wird. Das ist das Symbol Frankreichs, von Paris. Das ist sehr wichtig. Präsident Macron kündigte heute an, dass die Kathedrale 6 moderne Glasfenster bekommen soll. Ansonsten wird sie originalgetreu wieder aufgebaut. Also auch das Dach mit dem gesundheitsschädlichen Blei. Das hatte zuletzt für Kritik gesorgt. Im Dezember 2024 soll Notre-Dame dann wieder für Gottesdienste und Besucher öffnen. Auch ein neues Museum ist geplant.
Der Begriff Krisenmodus ist Wort des Jahres. Angesichts von Kriegen, Klimawandel und Schuldenkrise hätten viele Menschen den Eindruck, der Ausnahmezustand sei zum Dauerzustand geworden, begründete die Gesellschaft für deutsche Sprache ihre Wahl. Auf Platz 2 setzte sie Antisemitismus, gefolgt von leseunfähig. Seit 1977 suchen die Sprachexperten regelmäßig nach Wörtern, die prägend für ein Jahr sind, unabhängig davon, wie häufig sie gebraucht werden. Der Südwestrundfunk bleibt unter der Leitung von Intendant Kai Gnifke. In Mainz wurde er im ersten Durchgang von den Aufsichtsgremien für 5 weitere Jahre gewählt. In seiner zweiten Amtszeit will Gnifke insbesondere die digitale Transformation des SWR mit Streaming-Angeboten vorantreiben. Zudem kündigte er eine engere Zusammenarbeit zwischen ZDF und ARD an. Gnifke hat derzeit auch den Vorsitz der ARD inne. Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus dürfen an den Olympischen Spielen im kommenden Jahr in Paris teilnehmen, allerdings nur unter Auflagen. Das hat die Spitze des Internationalen Olympischen Komitees entschieden. Als Bedingung dürfen die Sportler nur als neutrale Einzelathleten antreten. Zudem dürfen sie nicht aktiv den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützt haben.
Ein Wort, ein Gefühl, ein Sieg. Daniela Mayer hat zum ersten Mal in ihrer Karriere einen Skicross-Weltcup gewonnen. In Val Thorens, in den französischen Alpen, ist sie an diesem verschneiten Tag die Beste. Am Start liegt sie noch hinter der schwedischen Seriensiegerin Sandra Näslund. Aber die Deutsche ist heute einfach schneller und einfach besser. Fliegt an allen vorbei ins Ziel und sorgt für den ersten Saisonsieg und großen Jubel im deutschen Team.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 9. Dezember.
Atlantische Tiefausläufe und mildere Luft sorgen oft für graues und teilweise regnerisches Wetter. Heute Nacht fällt im Osten und Südosten noch gebietsweise Schnee oder gefrierender Regen, sonst meist trocken. Regional bildet sich Nebel. Am Tag oft trübe, hier und da kann sich kurz die Sonne zeigen. Erst gibt's nur wenige Schauer, aber später breiten sich von Westen bei auffrischendem Wind zum Teil kräftige Regenfälle aus. Heute Nacht 7 bis 3 Grad, im Norden und Osten Werte um den Gefrierpunkt oder leichter Frost. Im südöstlichen Bergland morgen nahe 0, am Rhein dagegen um 10 Grad. Am Sonntag wolkig, windig und gebietsweise nass, im Süden und Südwesten zwischendurch etwas Sonnenschein. In der neuen Woche unbeständig und sehr mild, Richtung Süden gibt's zum Teil ergiebige Regenfälle mit Hochwassergefahr.